Tratsch und Tacheles. Mit Tess Fey
und Tess Fu.
Erholt, frisch, ausgeschlafen. Also ich. Ich bin richtig erholt, ich bin richtig ausgeschlafen.
Fresh like a daisy.
Ja, danke Daisy. Ich fühle mich wie eine kleine ein kleines Gänseblümchen, fühle ich mich nicht ganz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tratsch und Tacheles.
Yay, 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 da sind wir wieder und hat eine Test, weil wir fangen hart an und zwar mit einer shocking Nachricht und zwar Eis wird teurer.
Ey.
Bis zu 2,50 Euro kostet in Deutschland mittlerweile.
Das ist so
kann
frech.
Mittlerweile eine Kugel Eis kosten.
Ey, ich weiß ja, dass Lebenshaltungskosten davon galoppieren. Aber wirklich, ich stand letzte Woche, glaube Donnerstag oder Freitag mit meinen Kindern an der Eisdiele und dann verlangt dieser, da steht da schon so 2 Euro pro Kugel. Und dann dachte ich, weißt du, woran ich gemerkt habe, dass ich einfach auch alt bin? Dass ich gedacht habe,
hast du so umgerechnet? Ja, geil. Wow. Die Test war wieder.
Das sind 4 Mark. Das glaubt mir kein Mensch, dass ich mal 4 Mark. Also, das war schon so ein richtiger Boomer-Moment. Aber trotzdem. Und dann hat er mir diese Kugeln gemacht und dann habe ich ihn angeguckt. Das waren so kleine Kugeln, das waren so Kinderkugeln. Und dann habe ich ihn angeguckt. Dein Ernst? Für 2 Euro? Habe ich auch laut gesagt.
Da kann dann die Schwäbin raus.
Ja, ja, klar. Dann hat er mich angelacht und hat erstmal so Riesenkugeln draus gemacht.
Draufgelegt.
Was ich dann auch nicht wollte. Weil dann natürlich das Auto voll gekleckert haben. Aber da sind wir.
Geil.
Also ich war wirklich entsetzt. Ich fand es richtig schlimm.
Also hat eine Tesla, ich muss ja sagen, ich habe ja schon, als ich auf die Welt kam, den Bezug zum Geld verloren. Nicht, weil ich immer so viel Geld hatte, sondern weil ich dieses Konzept Geld noch nie verstanden habe. Und ich bin ja wirklich so. Also es ist auch wirklich eine ganz schlimme Einstellung, aber dann ist es halt so. Dann zahle ich da jetzt diese 2,50 Euro. Ich bin da ganz, ganz schlimm. Weil
wirklich?
Weil diese ganzen Taler und Scheine haben, ich verstehe das Konstrukt Geld nicht. Und wenn die halt dann zu mir sagen, das kostet jetzt 2,50 Euro, dann zahle ich 2,50 Euro und steckt mein Eis. Kauf mir trotzdem 2 Kugeln.
Wirklich? Ich habe ja schon
dann gibt es halt am Abend nur noch Leitungswasser.
Ich habe aber, apropos Leitungswasser, dann vorgeschlagen, sag mal, wollen wir nicht selber Eis machen? Wir können das doch in diese feinen Silikonformen gießen. Können wir einfach so Apfelsaft reingießen. Ist auch toll. Das ist ein Kalippo.
Oh mein Gott.
So ein gesundes Kalippo. 2 Euro. I mean, are you kidding me? Ich fand das ganz schlimm. Also wirklich, ich fand's fürchterlich. Aber ich fand auch einige Dinge toll in der letzten Woche. Zum Beispiel den Barbie-Trailer.
Ach, Leute. Barbie, der Film kommt. Und zwar kommt der im Juli. Und man muss sagen, als dieser Trailer rausgehauen wurde, ich habe das Gefühl, das ganze Netz ist ausgeflippt. Positiv wie negativ. Weil natürlich gibt es Leute, die Barbie immer noch ganz toll finden. Auch die Weiterentwicklung von verschiedenen Barbie-Figuren toll finden. Natürlich ist aber auch diese Barbie-Puppe auch Teil eines sexistischen Systems. Und nichtsdestotrotz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher schon großer Barbie-Fan. Ich freue mich sehr auf diesen neuen Film, denn er ist ja auch eine Parodie auf Barbie und auf unsere Gesellschaft. Und wie die ausschaut, bin ich sehr gespannt. Und was ich krass finde, also dass es eigentlich bisher nur diesen Trailer gibt.
Ja,
und trotzdem flippen alle komplett aus.
Total. Ich habe ja im letzten Jahr, falls du dich erinnern kannst, Ryan Gosling auch kennengelernt.
Oh, das hast du eine Testfall.
Habe ich. Wir sind ja jetzt BFFs
der
auch.
Spielt ja Ken.
Einen der Kens, genau.
Ganz witzig,
und
ich.
Da hat er auch schon gesagt, hey, was auch immer ihr alle von diesem Barbie-Film erwartet, er wird ganz anders, weil sich keiner vorstellen kann, wie der wird. Und ich finde es so interessant und frage mich, ob das jetzt so ein Riesenhype ist im Vorfeld und dann kommt der Film und dann will den aber keiner mehr sehen, weil wir schon so ein Jahr lang uns damit beschäftigen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Und was ich wirklich ziemlich clever von den MacherInnen fand, ist die Tatsache, dass es nach diesem Trailer hatte man die Möglichkeit auf Social Media, sich so mit einem Filter selber zur Barbie zu werden. Und das fand ich nice, weil dann gab es eben Schwarze Barbies, es gab Non-Binary Barbies, es gab queere Barbies, also jede Person, und das fand ich schon sehr, sehr clever, konnte eben Barbie sein und das hat Spaß gemacht. Natürlich habe ich diesen Filter nicht benutzt, weil ich hatte kein Licht, kein Make-up, kein gar nichts daheim, aber ich fand es sehr toll, das bei anderen Leuten zu sehen, wie so diese vielleicht auch alte Idee von Barbie einfach jetzt neu und divers und alle können Barbie sein und wenn du Bock hast, Barbie zu sein, dann bist du eine Barbie.
Ach, hast du Bock? Du hast richtig
Bock,
Barbie.
Ich bin Black Barbie, schon lange. Ich bin Black Barbie. Tesla, ich bin schon seit meiner Geburt, seitdem ich den Bezug zu Geld verloren habe, bin ich auch Barbie geworden.
Also apropos Bezug verlieren, jemand, der den Bezug zur Realität verloren hat.
Die Tesla ist da nicht mehr.
Ist doch so, ist Joe Biden. Freunde, Leute, die Gerüchteküche ist
am Brodeln.
Die tut richtig dolle brodeln, fast
die ist
überkochen.
Am Tun brodeln.
Also, Wort auf der Straße ist, dass Joe Biden 2024 wahrscheinlich wieder kandidieren wird.
Ja.
Und zwar um die amerikanische Präsidentschaft.
Ja.
Und man ist so, ist
nicht um
ernst?
Einen Platz im Seniorenheim.
Nee. Wir wollen ja hier auch nicht ageist sein, ne?
Ist das schon Altersdiskriminierung, was ich gerade gesagt
könnte
habe?
Könnte ja sein, ne?
Naja, es war ja ein Witz.
Es war ein
Witz.
Scherz.
Darf ja wohl alles.
So, ein Witz darf ich ja mal, das wird man
so,
ja wohl
noch
sagen
witzeln
dürfen. Aber das hat mich schon ein bisschen irritiert.
Ja, mich hat es auch irritiert, liebe Hartnett Tesla, weil ich erinnere mich daran, dass wir beide hier mal irgendwo auch gesessen haben und wir alle die Kandidatur von Joe Biden so verstanden haben, jetzt sorgt mal jemand, ein alter weißer Mann, dass der wirklich andere alte weiße Mann einfach verschwindet,
und
um dann halt eine Person wie
Kamala Harris,
so, damit dann die Präsidentin wird.
Ja.
Und deswegen bin ich sauer. Gar nicht, weil der vielleicht mir ein bisschen zu alt ist, sondern ich bin stinkig, weil ich das irgendwie, ich hatte ein anderes Commitment mit dem, dachte ich.
Wir hatten noch einen anderen Deal.
So.
Hast du mit ihm schon mal drüber gesprochen?
Ja, ständig. Da ruft er nur an. Ne? Ich kann ihn mehr.
Der auch. Also drückst ihn weg, blockierst ihn bald. Ne?
Der ist schon blockiert.
Der ist schon blockiert.
Vor allem nachdem ich gehört habe, dass der wieder will.
Jetzt muss man hier noch dazu sagen, dass ja, glaube ich, viele Leute sehr überrascht darüber waren, wie unscheinbar Kamala Harris in ihrer Amtszeit geblieben ist.
Mhm.
Man hat die ja wirklich kaum wahrgenommen und wenn, dann war es auch immer irgendwie so ein bisschen cringe. Also die ist schon so ein bisschen unter den Erwartungen, oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Guter Punkt.
Deshalb war ich auch gar nicht so auf Kamala Harris scharf, aber ich war halt noch viel weniger scharf auf ihn. Also weil ich mir dann auch so dachte, gut, okay, der hat jetzt natürlich auch dieses Amerika in diesem wirklich unglaublich problematischen Klima irgendwie geerbt. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr auf dieses Amerika-Bashing. Ne? Natürlich ist es einfach, darüber zu gucken und zu denken, ey, jetzt wollen die irgendwie alles Mögliche verbieten, Bücher verbieten, Drag-Queen-Storytime an Schulen verbieten, alles Mögliche darf nicht mehr passieren.
Abtreibung.
So und so. Also weißt du, so, da guckt man natürlich hin und denkt sich so, meine Güte, was ein Scheiß. So. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die viel wertvolle Arbeit leisten und irgendwie, und um die tut es mir halt immer so leid, wenn man da hinguckt. Ne? Wenn man dann so schaut, die vielen Aktivisten, die ja auch in ihrem Aktivismus weltweit ja auch viel noch bewegen, für die tut es mir echt leid, dass man so denkt, ey, jetzt müsst ihr mit der Kacke noch zu leben. Dann denke ich mir auch so, meine Güte. Aber ja, keine Ahnung. Und dann will ja Trump nochmal antreten.
Oh Gott.
Dann will ja der auch nochmal. Der erste.
Oh, also das ist das Déjà-vu des Horrors, sag ich mal.
Der erste angeklagte Präsident, der denkt halt wirklich, denke ich auch, einmal das Selbstbewusstsein von Donald Trump haben, dass man sich denkt, ja was, ich bin der erste angeklagte Präsident, kommt trotzdem mal, ist mir scheißegal. Was passiert da? Was
ich mache mir da ein bisschen Sorgen, was da 2024 passiert, weil es natürlich immer dann auch einen Effekt auf die ganze Welt hat, ergo auch auf uns. Und deswegen, wir gucken uns das an, Tesla, wir gucken uns das an. Was wir uns natürlich...
Mit angehaltenem Atem.
Ja, auf jeden Fall. Was wir uns aber schon angeguckt haben...
Auch mit angehaltenem Atem.
...ist ja Dance 100. Und wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen. Und wir haben ein paar Leute geschrieben, dass sie Dance 100 wegen uns geschaut haben.
Und?
und begeistert waren. Und mich hat das ein bisschen überrascht, liebe Hartnett-Tess, weil, denn als ich mir die Folge nochmal angehört habe und ich gehört habe, wie verschroben und kompliziert ich versucht habe, das Konzept von Dance 100 zu erklären, dachte ich, also spätestens da im Intro schalten die alle ab. Nein, es gab Leute, die trotzdem noch durchgehalten haben. Chapeau und vielen Dank an euch. Ich habe da selber gemerkt, da habe ich mich verloren. Ich habe mich in meiner Liebe verloren und habe es komplizierter erklärt, als es ist. Deswegen, liebe Tratschis, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut es euch an. Ich mach's einfach. Es geht um Tanz.
Boom. Boom. Also mir, wir bitten euch ja immer tatsächlich um euer Feedback.
Aber nur Positives.
Und freuen uns, wenn ihr uns das auch zukommen lasst. Und tatsächlich schreiben, also kriege ich zum Beispiel, und da habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass mir...
Wie lässig du da sitzt, Tess.
Ja, ich bin halt auch lässig. Ich bin heute richtig... Geil, ich sag dir doch, ich habe heute Morgen im Auto, aber das wollte ich dir eigentlich nachher erst erzählen, ich habe heute Nullerjahre R&B gehört
so
auf dem Weg
auch,
hierher.
Ja.
Und deswegen wirklich scheint mir ein bisschen die Sonne aus dem Allerwertesten heute. Das wird auch nicht mehr weggehen. Das ist so, ich bin heute geil. Ich bin heute cool, einfach. Verstehst du? So sitze ich auch. Auf jeden Fall... Ich kriege auch noch Feedback von unseren Tratschis, und zwar zu unserer Folge über Leihmutterschaft.
Ja,
da kriege ich auch sehr komplexes Feedback. Und das ist ja auch ein komplexes Thema. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in naher Zukunft nochmal dieses Feedback...
Machen wir, ja?
Würde ich schon sagen.
Ja, machen wir.
Dass wir da vielleicht nochmal das zusammenfassen und mal gucken, was ihr uns dazu eigentlich so geschickt habt. Weil ich finde es ja immer cool, wenn ihr euch die Mühe macht, uns dann auch irgendwie was zu sagen.
Total.
Dann soll das auch hier seinen Weg finden. Also das wollte ich noch einbauen, dass das noch demnächst passieren wird. Was auch... bald passieren wird, ne? Im Juni.
Tess,
ja, ich bin heute die Königin der Überleitung.
Wirklich,
ich sitze ja auch cool.
Du bist wirklich eine der coolsten Puppen, die ich mir vorstellen kann. ich bin aber auch nicht ganz uncool und arbeite ja gerade an meiner Musikkarriere.
Ja, im Juni.
Und und im Juni ist es jetzt tatsächlich soweit, dass meine erste Single Halleluja veröffentlicht wird. Und ich bereite mich jetzt gerade, ich fühle mich so ein bisschen so wie ein Star, der gemacht wird, weil ich natürlich jetzt mit ganz tollen Leuten zusammenarbeiten darf. Also sei es jemand, der mich bei der Performance vor der Kamera unterstützt, Crystal vom Iconic House of Saint Laurent. Oder auch zum Beispiel Leila Bostic, die Schwester von Celina Bostic.
Seine Gesangslehrerin.
Die eben Vocal Coaching macht. Und ich habe da jetzt gerade so tolle Leute. Bin natürlich aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Weil wenn ich jetzt sage, dass Crystal mir beim Performen hilft, Hartnett, wir sind immer noch im Stehen. Also ich versuche gerade einigermaßen cool und locker zu stehen.
Zu stehen?
Ja, weil natürlich jeder Move, also Leute, erwarte keine große Tanzperformance. Aber auch stehen, laufen, posen muss geübt werden. Und ich merke, ich bin sehr in meinem Kopf. Ich bin gerade mein größter Feind, mein größter Kritiker und bin sehr, sehr streng mit mir. Aber dank dieser tollen Menschen werde ich für meine Verhältnisse gerade super locker. Was heißt, dass ich nur noch 80% stocksteif darum stehe. Aber es ist schon für mich eine Entwicklung. Mhm. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ich freue mich aber, wenn es dann bald soweit ist. Und Anfang Mai drehen wir das Video. Und dann ist... so wie es gerade ausschaut, tatsächlich alles Anfang Juni fertig und kann dann raus.
Kannst nicht glauben.
Ich kann es auch nicht glauben.
Ich kann es nicht glauben. Aber dass du auch so steif bist. Du bist in meinen Augen ja immer so ein Bühnenkind einfach, ne?
Ja, ich bin halt aber auch ein Mensch, der...
Du bist ein Controlletti auch.
Ich bin eine Controlletti und ich... bin natürlich auch sicher bei meinen Moderationen, weil ich schon krass oft gemacht habe.
Ja.
Und jetzt bin ich quasi, gefühlt bin ich nicht, weil ich habe ja die Erfahrung, aber ich fühle mich da manchmal so wie auf Null gesetzt, weil ich eben noch nicht so gesungen habe, in dieser Art und Weise, noch nie ein Musikvideo gedreht habe, in dem es um mich geht. Das macht mir schon Panik, weil ich auch natürlich hohe Ansprüche an meine Umwelt, aber auch an mich selber habe. Und das steht mir da manchmal ein bisschen im Weg. Aber ich werde lockerer und natürlich singen und tanzen. Oder sagen wir mal performen. Denn von Tanzen sind wir noch weit entfernt.
Und das, obwohl du Dance 100 geguckt hast.
Ja, deswegen, da geht ja was in mir ab, scheinbar. Ich will es ja, deswegen versuche ich es ja auch. Aber ich kann es noch nicht so gut. Und dann breche ich so ein bisschen innerlich zusammen. Und singen und tanzen ist natürlich frei sein und locker sein. Und ich als Controlletti komme da an meine Grenzen. Aber Leute,
Du lässt dich drauf ein
und wir werden drauf das ein, Ergebnis. Und es wird ja auch viel geschnitten. Ich werde im Schnitt mit dabei sein. Ich werde viel schneiden und vielleicht schneide ich mich einfach zu 90% raus.
Oh nein, mach das nicht. Mach das nicht. Aber ich werde eh alles toll finden. Davon gehe ich schwer aus. So ja, ist echt so. Ich habe auch neulich so ein Video von dir gesehen und du hast auf Instagram und du hast, das hast du in deiner Story gestern gepostet.
Ja, was habe ich da schon gesagt? Genau, von der CO Pop.
Genau, genau. Und da redest du natürlich total klug und so und ich denke mir immer so, aber er sieht so schön aus, der Lippenstift. Und ich dachte, ach so, was bist du für eine oberflächliche Schnäpfe, dass der so erzählt und toll moderiert und du denkst dir die ganze Zeit nur, aber der Lippenstift, der knallt schon, der ist so richtig gut, ne? Aber das
hat die tolle Sarah Hartgens gemacht. Liebe Grüße an Sarah Hartgens.
Hat sie toll gemacht. Weißt du, ich habe ja auch Musik-Updates.
Ja. Machst du jetzt auch Mucke?
Nee, ich mach keine Mucke. Wobei, ich ja immer denke, Nein, aber ich interviewe einen meiner Lieblingskünstler nächste Woche. Ich interviewe Trettmann.
Nein, ich kann nicht mehr.
Ja, ich liebe den ja. Ne? Ah, ich mag den ja wirklich. Und ich glaube, du kennst den nicht persönlich, aber du würdest den ja auch mögen, weil der ja in Sachen Whitney Houston Fandom in unserer Liga spielt.
Wirklich?
Ja, der ist...
Was schwer ist.
Der ist... extrem. Und ich weiß auch gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit das war. Bei irgendeinem Festival haben wir uns getroffen. Und dann hat er mir, weil er das von mir, glaube ich, wusste, dass ich so ein Riesenfan bin, hat er mir das einfach so sofort erzählen wollen. So, du bist ja auch so ein großer Whitney-Fan. Ich bin auch so ein großer Whitney-Fan. Ich glaube sogar, er hat irgendwo ein Whitney-Tattoo.
Oh,
er hat irgendwo ein Whitney-Tattoo. Und deswegen liebe ich den so. Und ich freue mich so auf den. Ne? Also ich freue mich richtig auf den. Wobei ich jetzt ehrlicherweise nicht so besessen bin von Trettmann wie unsere Freundin Romina.
Ja, Romina Mann. Liebe Grüße an Romina
unsere
Mann.
Unsere Stylistin, die ja auch Trettmann stylt.
Das finde ich so krass. Ne? Ich freue mich sehr, sehr, sehr für Trettmann vor allem.
Ja.
Dass der...
Dass du auch immer Trettmann sagst. Trettmann.
Ich finde, der heißt Trettmann.
Nein, der heißt Trettmann. Das ist ein Doppel-T.
Ich finde, der heißt Trettmann.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Romina stylt den und das ist richtig cool, aber seien wir auch ehrlich, sie geht uns ein bisschen auf die Nerven damit. Romina, du gehst uns ein bisschen auf die Nerven damit, weil jetzt ist natürlich alles, Tretti ist super, Tretti ist toll und guck mal hier, Tretti, und dann habe ich das mit dem gemacht und wir so, ja okay, hast jetzt bald keine Zeit mehr für uns. Wir fühlen uns auch ein bisschen sitzen gelassen von ihr, oder? Ist doch so.
Aber ich muss sagen, primär bin ich auch ein bisschen verliebt in Trettmann, weil ich den auch ein bisschen heiß finde.
Das war mir so klar, dass du
ihn ein bisschen heiß.
Naja, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge davon berichten, wie toll das war, weil das ist toll wird, davon gehe ich jetzt einfach auch aus.
Aber wie toll?
Wie toll, das sage ich dann.
Das erfahren wir.
Ja.
Liebe Hatte Tesla, ich habe dir eine kleine Umfrage gemacht und habe mal die Tratschis gefragt bei mir auf Social Media, bei Insta. Wer ist denn wohl deren Lieblings-Girlband?
Aha.
Bist du gespannt?
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, aber hauptsächlich bin ich gespannt.
Pass auf, also auf Platz 1 sind Destiny's Child.
Oh, Halleluja, okay, ganz ehrlich, das war meine Sorge. Ich hätte den Glauben an unsere Community verloren, wenn nicht auf Platz 1 Destiny's Child gewesen wäre.
Es ist so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch... Wäre auch meine Nummer 1.
Ja, total.
Es wäre meine Nummer, aber es ist meine Nummer 1.
Es ist meine Nummer 1.
Es ist unsere Nummer 1.
Ja.
Pass auf Platz 2 passend die Spice Girls.
Oh, cute.
Dann auf Platz 3 die No Angels.
Mhm,
auch cool. Sagen, als hätte ich selber gemacht. Also ich glaube, ich würde das auch so machen. Der Platz 4 ist bei mir ein bisschen anders. Okay. Aber bei der Community ist auf Platz 4 Tic-Tac-Toe.
Oh.
Mhm. Und auf Platz 5 wäre TLC, dann kommen die Sugar Babes, dann kommt All Saints, dann kommen Atomic Kitten, dann eine Stimme und zwar von Phoenix Kühnert, liebe Pi, liebe Grüße an Monrose.
Ah ja, okay. Mhm.
Und auch eine Stimme und da muss ich sagen, disqualifiziert, denn es wurde auch Sixten genannt. Und liebe Tratschis oder liebe Person, die das gesagt hat, Sixten sind zwei Personen gewesen. Und man sagt ja auch nicht bei einem Tête-à-Tête von zwei Leuten Gangbang, sondern interessant wird es erst ab 3.
Bei einem Tête-à-Tête.
Es ist so, hat eine Testfall.
Ja, aber ich manchmal weiß ich dann halt auch nicht mehr, was ich sage. Bei einem Tête-à-Tête von zwei Leuten sagt man ja auch nicht Gangbang. Interessant wird es ab 3 Leuten.
Aber cool, Tesla, hey, wir bedanken uns bei den lieben Tratschis.
Danke für dir, das ist schön.
Oder? Mhm. Aber hat eine Testfall Destiny's Child, bist du überrascht, dass TLC so weit hinten ist? Auf Platz 1, 2, 3, 4, 5?
Nee,
hättest du gerne ein bisschen weiter vorne?
Also bei mir persönlich wären
die weiter oben,
die
oder?
Viel weiter ja. oben gewesen.
Wahrscheinlich klar. Platz 2, ne?
Nach Destiny's Child schon, ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Ja,
also einfach weil crazy, sexy, cool für mich und meine Teenie-Jahre so ein identitätsstiftendes Ding war irgendwie. Aber ich kann schon auch nachvollziehen, dass es einfach lange her ist und dass man die vielleicht nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat. Ich meine, ich glaube, Lisa Left Eye Lopez ist vor 20 Jahren gestorben noch länger. Und da geraten die vielleicht ein bisschen in Vergangenheit, weil nur Chili und T-Boss, also nur T und das C so von TLC, reicht vielleicht nicht irgendwie, um weiter präsent zu sein. Und alle anderen hat man ja doch noch irgendwie in irgendeiner Art von Capacity auch präsent. Bis auf Tic-Tac-Toe. Also Tic-Tac-Toe ist für mich echt eine Überraschung, dass man die noch... Aber gut, okay, alles vielleicht dieser ikonischen Pressekonferenz geschuldet.
Meine Güte.
Wir Freunde, wer willst du so einen Scheiß gar nicht machen?
Und jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck.
Ja, jetzt kommen die.
Toller Moment. Aber hey, vielen Dank an euch.
Danke.
Der Moment. Liebe Leute.
Ja.
Also.
Wir bleiben musikalisch.
Wir
ne?
bleiben sehr musikalisch. Ich bin wieder mal im Rausch. Denn
liebe
hat
eine
Testfall. Die Spice Girls feiern 25 Jahre ihr zweites Album und zwar Spice World. Das wurde vor 25 Jahren veröffentlicht.
Krass.
Und auf Social Media, auf dem offiziellen Kanal der Spice Girls, ist eine große, große Fete. Und weißt du, wie ich das Ganze mitbekommen habe?
Mm-mm.
Pass mal auf. Es kam auf einmal in meine, da wie heißt das, Timeline, wie auch immer, dieses Ding da auf Instagram.
In deinen Feed.
In meinen Feed.
Mm-hmm.
In diesen Feed kam der Song Stop. Mit
Stop
der iconic,
right now. Mm-hmm. Thank you very much.
Mit der iconic Choreo.
Ja,
und
richtig süß.
Da habe ich dann gesehen, ach krass, 25 Jahre dieser Song, 25 Jahre Spice World. Und dann, ein paar Tage später, kam ein ganz, ganz süßes Video, wie Fans diesen Song nachgetanzt
niedlich,
haben.
Ne? Ja.
Und dann dachte ich mir, Tess, weil wir müssen über die Spice Girls reden. Wir müssen über Girlgroups sprechen. Wir müssen sprechen, was damals da los war. Und falls ihr so ein bisschen ein paar Wissenslücken habt, glaube ich nicht, weil ihr seid auch große Spice Girls Fan wahrscheinlich alle gewesen. Es gibt eine tolle Doku bei der ZDF Mediathek bei. Da gibt es eine tolle Doku, einen Dreiteiler vom letzten Jahr über die Spice Girls. Der heißt Wannabe, die Spice Girls Story. Und das solltet ihr euch anschauen, denn ich habe es gestern Nacht gemacht und die drei Folgen einfach aufgefressen.
Also du hast mir ja um, glaube ich, 10:30 oder so und hier 10:30 hast du mir geschrieben, ey Tessa, wenn du kannst, guck dir diese Doku an. Ich habe es noch nicht gemacht, weil, Schocker, Tofu,
was
jetzt
denn?
Kommt's.
Ja.
Ich war nicht riesengroßer Spice Girls.
Das überrascht mich aber nicht so ein bisschen.
Nee, ist keine große Überraschung.
Mich
ne?
nicht.
Also pass auf.
Wir hatten schon öfters so welche Momente.
Ja. Aber wir wissen ja auch, dass die uns nicht mehr auseinanderbringen. Ne? Das wissen
das
wir.
Stimmt.
Da sind wir ja auch ein bisschen gefestigt
das
in
stimmt.
unserer Beziehung.
Das stimmt.
Können wir auch.
Ich habe auch losgelassen.
Solche Dinge.
Ich habe da losgelassen.
Wenn jemand sagt, ich habe losgelassen, dann ist es immer so, als ob du sagst, ich habe aufgegeben.
Ist auch so.
Ist auch so, ne?
Ist ein neues Wort
naja,
dafür.
Okay.
Nein, Quatsch.
Naja, auf jeden Fall. Ich war einfach nicht der große Spice Girls Fan, weil Spice World ist das zweite Album gewesen,
ne?
1997. Wann kam das erste raus?
96 und das hieß Spice.
Und das Ding ist, dass ich 1996 in die USA gegangen bin, als Schülerin.
Mhm.
Und deswegen schon auch nochmal sehr in meinem Rap-Film gesteckt habe. Also so, ich war da schon so sehr R&B und Rap und die Spice Girls haben da einfach nicht reingepasst. Also Pop hat da relativ lange nicht reingepasst. Sehr lange nicht reingepasst.
Du hattest eine lange Popsperre, das ist es.
Ja, total.
Bisschen Popsperre war da, ne?
Also geht schon, aber so sehr... Ich war auch ein bisschen so, ich stand mir da, glaube ich, auch ein bisschen selber im Weg. So, weil man war so too cool for school, um so auch irgendwie Musik, die einfach nur Spaß bringt, reinzulassen. Mhm. So. Also ist, glaube ich, schon. Aber deswegen, nee, ich gar nicht. Aber du komplett.
Tess,
ne?
Also mit Popsperre hatte ich mein Leben lang noch nichts zu tun. Ich bin, glaube ich, der größte Popfan auf der ganzen Welt. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern. Ich war zu Hause in meinem Kinderzimmer. Ich hatte zum Glück einen Fernseher, danke an meine Eltern. Und habe so random Viva geschaut. Und auf einmal kam Wannabe. So. Mhm. Und damals war das ja nicht so, dass man schon durch Social Media was von Leuten wusste, sondern das kam auf einmal und auf einmal war das wie eine fucking Bombe da. Und als ich diese 5 Frauen gesehen habe, und ich habe damals noch nicht so viel vom Text verstanden, aber ich habe schon verstanden, dass da gerade etwas Neues passiert und dass es das in dieser Konstellation so noch nicht gab. Und was ja bei vielen Girlbands oder auch bei Boybands der Fall war, ist ja, dass die gecastet wurde.
Zusammengestellt wurde.
Was man aber, und das erfährt man in der Doku, was mir alles gar nicht mehr so klar war, ist die Tatsache, dass es so 3 Typen gab, die sich gedacht haben, jetzt machen wir mal eine Girlband. Und dann kamen die Spice Girls bei raus. Nach einiger Zeit, vor Wannabe, haben sich diese 5 Frauen einfach von diesen 3 Typen getrennt. Weil die gesagt haben, so, ihr bringt uns nicht das, was wir wollen. Wir sind eine Einheit. Wir wollen selber mitschreiben, was sie auch immer getan haben.
Ach, cool.
Ja, wir wollen ein bisschen auch No Angel Style. Wir wollen mitproduzieren. Und dann sind die zu Sam Fuller, einer der größten Musikproduzenten, MusikmanagerInnen damals hin, auch wieder ein Typ, aber die sind dahin und haben gesagt, so, jetzt mach uns groß, weil wir wissen, dass das, was wir vorhaben, einfach krass ist. Und dann ging die Spice Girl Geschichte los. Also schon damals ein Moment von, ja, es ist eine Männerwelt, ja, die blicken auf uns in einer bestimmten Art und Weise, aber was machen wir? Wir nutzen dieses System und gehen aber auch weiter, wenn wir merken, dass hier Typen nicht unbedingt unser bestes Interesse verfolgen. Fand ich toll. Finde ich bis heute toll.
Aber dieser Aspekt des Empowerment und so, das war dir als Kind noch nicht bewusst, oder? Also das war, im ersten Moment war das doch nur Spaß. Weil ich finde ja schon auch interessant, dass die Spice Girls in so ein gesellschaftliches Klima reingekommen sind, wo man durchaus auch so popkulturell schon von Feminismus sprechen konnte. Ne? Also es gab zum Beispiel die Riot Girl-Szene, was so eine Punk-Szene ist, aus der dieser Begriff Girl Power ja auch stammt. Und da konnte man also so schon auch nochmal so ein bisschen so Empowerment mitnehmen, auch bewusst mitnehmen. Und aber das war ja, das stand ja gar nicht so sehr im Vordergrund bei denen. Ich glaube, im ersten Augenblick stand ja nur irgendwie Spaß im Vordergrund. Und eher, wenn man sich das dann hinterher nochmal so anschaut, was es halt so bedeutet hat, wird einem das vielleicht nochmal bewusst.
Voll. Ich glaube, das Ding ist, dass zu der Zeit die Mitglieder der Spice Girls vielleicht schon klar war, dass da auch einfach ein Kapitalismus-Ding passiert. Ich meine, dieser Begriff Girl Power, du hast es schon gesagt, kam eigentlich aus einer Subkultur, wurde dann in den Mainstream gepackt mit den Spice Girls zusammen. Die hatten ja die krassesten Werbedeals. Die waren ja damals überall. Es hieß dann auch schon, oh Gott, es ist viel zu viel in dieser kurzen Zeit. Ich meine, von 96, 97 wurden 2 Alben rausgehauen. Es ging auf Welttournee. Die Spice Girls waren in den USA erfolgreich. Also boom, boom, boom. Und alle waren dann irgendwann so, oh mein Gott, es wird ein bisschen zu viel. Und schon damals ging auch die Diskussion los, sind die Spice Girls denn feministisch oder einfach nur ein Kapitalismusprodukt? Und wenn man den Spice Girls aber zuhört, und das kann man ganz gut in der Doku, dann merkt man einfach, weil die Spice Girls wurden damals schon gefragt, was haltet ihr denn davon, dass jetzt auch andere Girlbands populär werden? Ist das nicht einfach Copy and Paste? Ist das nicht doof für euch? Und dann sitzt da die Jerry und sagt so, nein, ich finde es geil, wenn es Frauenbands gibt, wenn Frauen Raum einnehmen. Es kann nicht nur eine geben. Und du hast schon damals gemerkt, das waren schon immer sehr, sehr kluge Frauen, die einfach sehr, sehr krass unterschätzt wurden. Und das hat mich gestern, als ich es geschaut habe, nochmal ganz neu, die haben mich nochmal ganz neu abgeholt, weil ich nochmal auch gemerkt habe, dass wir über gewisse Strukturen, Machtverhältnisse, einfach auch, weil ich damals auch noch sehr, sehr jung war, aber auch, weil sie einfach nicht so krass hinterfragt wurden, wie wir es zum Glück heute tun. Und wenn man dann durch so eine Doku nochmal mit einem anderen Blick auf diese Zeit schaut und auf diese KünstlerInnen, dann ist das ein großes Geschenk. Und deswegen bin ich den Spice Girls auf so vielen Ebenen dankbar. Aber auch, weil sie einfach damals etwas getan haben, was nicht alle Menschen verstanden haben. Und Shoutout an die Spice Girls, die bestimmt gerade zuhören. Ich habe mir auch gestern erstmal ein Shirt bestellt.
Nachts hast noch, du, ne?
Ja, ein Spice Girls Shirt.
Und mir hast du heute Morgen direkt geschrieben, Victoria hat Geburtstag.
Die hat Geburtstag.
Ich war auch so, welche Victoria?
Victoria, ja, Victoria
in meinem
Beckham.
Victoria Beckham natürlich. Also am Tag dieser Aufzeichnung hat Victoria Beckham Geburtstag. Aber du hast natürlich recht. Also ich gucke mir die Spice Girls natürlich dann auch irgendwann aus dieser Perspektive heraus an und kann die natürlich ganz anders, weiß die natürlich auch ganz anders zu schätzen. Das ist nämlich schon so ein Ding. Genauso wie man ja viele Pop-Sternchen aus der Zeit ja nochmal anders einordnen und irgendwie schätzen kann. Insofern, ja, aber es ist schon interessant. Wie viele Alben haben die denn dann eigentlich nochmal insgesamt veröffentlicht?
Also es gab dann tatsächlich noch ein Album. Und zwar okay. Forever.
Okay.
Das war das dritte Album, allerdings ohne Jerry. Und dann gab es natürlich nochmal, dann haben die sich ja auch so ein bisschen No Angels-mäßig ein paar Mal zu oft getrennt und kamen dann doch nochmal zusammen. Und das Ende vom Lied ist eben, dass 2018 es eine letzte Tour gab, allerdings ohne Victoria.
Ja, ja, klar.
Also es wurde dann ein bisschen viel, weil Victoria war dann schon auf ihrem Ich-bin-Modemacherin-Trip und hat sich da einfach nochmal ganz, ganz neu verwirklicht. Und ja, aber es gibt an sich drei Alben. Und eine Sache, ne, ich weiß nicht, ob du es weißt, Tess Fall, es war ja dann so, dass als dann Jerry raus ist, das schon auch ein Schock war, also auch für die anderen. Danach waren auch die anderen vier nicht mehr so gut erstmal auf Jerry zu sprechen. Mhm. Und dann gab es aber hinter den Kulissen irgendwann den Moment, wo man wieder zusammenkam. Und dann kam eben der Song Goodbye raus. Und alle wussten halt zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt das Ende der Spice Girls erstmal. Und der Song Goodbye ist aber auch, und das finde ich so schön und ich könnte jetzt schon wieder losholen, ist auch eine Hommage an Jerry Halliwell.
Oh,
und
wirklich?
Das ist einfach, ja. Und das ist einfach, ich krieg gerade Gänsehaut, ne? Ich sag's, wie es ist. Ich krieg einfach gerade Gänsehaut. Die machen was mit mir, ich kann nicht mehr.
Ist echt
red
so.
Red du mal weiter.
Ja, bei mir wirklich gar nichts. Hast du einen Lieblings-Spice Girl?
Ja, natürlich. Also ich habe zwei. Und diese zwei spiegeln auch meine sehr, wie soll man sagen, angespannte Persönlichkeit
dann
wieder.
Dann sag nichts, sondern lass mich raten.
Ja.
Ich glaube, ich komme drauf. Also ich glaube, dass du safe eine Schwäche für Jerry hast.
Ach, ich liebe Jerry.
Scary Spice, ne?
Es ist, nein, Jerry ist Ginger.
Ah ja, Scary, wer ist denn Scary?
Scary ist Mel B.
Ist Mel B, okay, Ginger Spice, meine Güte. Aber Jerry.
Und, Jerry, ja, Jerry Halliwell.
Und ich glaube, die andere ist Baby Spice,
genau
Emma.
So
Emma
ist
Bunton.
Es,
ja, ja, siehst du, ja. Ich,
die vermeintlich
ja.
cute.
Ist sie gar
und
nicht?
Die vermeintlich wilde. Naja, am Ende haben die schon auch natürlich ein bisschen Rolle gespielt. Aber ich glaube, in dem ganzen Konstrukt von diesen fünf Frauen ist wahrscheinlich Emma die süßeste, nicht nur von der Optik, sondern auch ein bisschen
vom Charakter.
Süß. Auf jeden Fall. Aber ja, es sind tatsächlich die beiden. Und wer hat es, ich meine, es ist schwierig zu sagen, ob du ein Lieblings-Spice Girl hast, weil so richtig toll fandest du die ja.
Ja, nee, ich fand die, ich am liebsten mochte, mit der ich am ehesten immer noch was anfangen konnte, war Sporty Spice.
Aha,
also
Mercy.
Ja, naja, klar, ihren Style, die war halt auch so ein Sneaker Girl, immer mit ihren Tracksuits und so. Das war mir natürlich schon am nächsten. Und das Geile ist, dass ich die ja auch irgendwann
getroffen. Ja, ja.
Und da war ich auch richtig starstruck. Also da war ich schon so, oh mein Gott, also ne, irgendwann kommt ja schon auch die Erkenntnis, dass das ist die halt.
Ja.
Das ist die halt und die ist halt krass.
Ja.
Also das fand ich schon toll, mit der zu sein und die war halt auch so nett.
Das stimmt.
Also,
Tessa, bevor wir jetzt den Eskurs rüber machen zu den Boybands, noch eine Sache kurz. Liebe Tratschis, schaut euch wirklich diese Doku an, denn wir erfahren in dieser Doku ganz, ganz viel darüber, wie in den 90ern bis heute eigentlich über Frauenkörper vor allem gesprochen wird. Die Spice Girls sind die erfolgreichste Band, Girlband ever. Und was hat die Presse damals gemacht? Es ging um die Körper. Darf eine schwangere Frau diesen Körper so zeigen? Ist Victoria nach der Schwangerschaft schnell genug wieder schlank? Ist Jerry ein Missstück, die einfach nur im Vordergrund stehen will? Und ein Grund, warum das so ist, ist natürlich, weil, also diese Reaktion überraschen nicht, weil auch damals, heute ist es ein bisschen besser, aber die Medienbubble war unfassbar männlich geprägt. Die kamen überhaupt nicht darauf klar, dass da diese fünf Frauen auch mal Kontra geben. Ja. Es gab eine Szene bei einem Polaroid Film, also Werbedreh, für Polaroid, für die Marke, wo der männliche Cast sagt, zeig doch mal ein bisschen mehr Busen. Was machen diese fünf Frauen? Gehen zu den beiden Typen, die das sagen und sagen, sag mal, geht's eigentlich noch? Mhm. Wir sollen jetzt hier dies und das sagen. Wir haben schon Schuluniform an. Was wollt ihr mehr? Und die haben einfach diesen Typen, vor allen Dingen auch JournalistInnen, männlich Journalisten, immer Kontra gegeben. Und das war auch einer der Gründe, warum sie dann auch so zerrissen wurden. Mhm. Was auch einen Effekt natürlich auf das Bandgefüge hatte.
Ja klar,
also,
irgendwann schon, ne?
Diese Band wäre wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ein Grund, warum es dann auch zerbrochen ist, ist auch einfach diese enorme mediale
Druck.
Gewalt auch,
von außen.
Die auf diese jungen Frauen irgendwie draufgeknallt wurde. Und das wird so toll minutiös erklärt, dass ich wirklich dachte, ist diese Doku Tratsch und Tacheles.
Aha,
schaut euch das an, Leute.
Ich habe in dem Zusammenhang auch noch einen Cook.
Komm, hau raus.
Eine Cook-Empfehlung. Eine Cook-Empfehlung, weil wir jetzt nicht mehr wirklich groß auf Boybands eingehen werden, aber da könnte man natürlich auch nochmal drüber sprechen.
Es gab ja
Take That, die zum Beispiel komischerweise anders als die Spice Girls nie wirklich erfolgreich waren in den USA.
Überrascht mich nicht.
Nee, also ich finde, wenn man sich den Welterfolg der Spice Girls anguckt, hätte man eigentlich glauben können, dass das für Take That auch funktioniert. Hat aber nie, egal. Dann gab es noch NSYNC aus den USA, es gab die Backstreet Boys, es gab aber auch so Bands wie 98 Degrees und so. Und in dem Zusammenhang...
Blue, aber ein bisschen später. Die war ja eine
europäische Band,
die
oder?
Die waren auch UK.
Genau.
Die fand ich toll.
Gab ja auch echt, also Caught in the Act und so, weißt du noch?
Die waren
also,
ja nicht so süß, aber Blue war auch...
Aber Gott, gab schon, ne? Und in dem Zusammenhang wollte ich euch eine Folge empfehlen von This is Pop auf Netflix. Gibt's es? Das ist so geht's um Musik und Musikrichtungen. Da geht's einmal um Country, einmal um Autotune und so. Und in der allerersten Folge, da geht's um den sogenannten Boys-to-Men-Effekt. Und es geht um den weltweiten Erfolg dieser schwarzen Boyband, Boys to Men, Anfang der 90er Jahre, die es anders als viele Bands, schwarze R&B-Bands vor ihnen geschafft haben, in den Pop zu crossen. Also dieser Crossover-Erfolg, der war nicht vielen vergönnt, ihnen war der vergönnt. Und dass man dann so in Musikindustrie sehr aufmerksam wurde und sich angeschaut hat, wie funktioniert diese Formel Boys to Men und wie können wir das eben weiter kommerzialisieren und vor allen Dingen auf weiße Boybands übertragen. Und da sind dann nämlich einfach so in dem Nachhall von Boys to Men eben NSYNC, Backstreet Boys und auch 98 Degrees rausgekommen.
Ne?
Und da ist auch so geil, ist Nick Lachey von 98 Degrees ist in dieser Sendung als O-Tongeber und sagt halt, ja natürlich, wir haben alles, was wir gemacht haben, ist die studieren, wie sie aufgetreten sind, wie sie harmoniert
Krass.
Haben und so. Das war schon echt, das ist ganz, ganz bitter, weil natürlich sich dann irgendwann keiner mehr für Boys to Men interessiert hat, ne, wenn du dann halt weil du halt die weißen Jungs so gepusht hast. Aber es ist schon toll. Also This is Pop, Folge 1, The Boys to Men Effekt.
Das Juwel.
Es ist eine Neuerung in dieser Folge, weil das, was wir jetzt hatten, hatten wir tatsächlich noch nie, dass unsere Kategorie im Studio ist. Unser Juwel ist da, Malik Bauer.
Hallo, vielen Dank.
Malik.
Danke, dass ich hier sein darf.
Du bist unser Juwel.
Ach Mensch.
Schauspieler, Vater, du kannst Theater, du kannst Fernsehen, du kannst Film. Ah. Und jetzt bist du in wahrscheinlich der spannendsten Rolle deiner Karriere, und zwar spielst du die Hauptrolle in der Serie Sam, ein Sachse.
Ja, das ist genauso richtig.
Und das war Grund genug für uns zu sagen, unser Juwel,
der muss kommen.
Okay.
Der muss her.
Und er ist da!
Ey, auf jeden Fall, danke, dass ich hier sein kann.
Malik, erstmal, wie geht's dir?
Ah, sehr gut, sehr gut. Es ist eine aufregende Zeit, eine Zeit, für die man lange, lange gearbeitet hat, die lange, lange erkämpft wurde von Menschen, die vor mir da waren. Ich stehe jetzt, sage ich mal, mit so einem Staffelstab in der Hand aus der Reihe von Theodor Vonja, Michael, Günther Kaufmann, Michael Klammer, Tyrone Ricketts und jetzt bin ich die Nase mit der Gunst der späten Geburt, die diese Sachen ausführen darf.
Oh, wie schön, dass du dich in so einer Tradition siehst.
100%. Ach, ich bin nicht besser als die anderen, ich bin später, von daher.
Okay. Cute. Ey, wie er gleich das auch so zu Beginn so Gems droppt. Was ist denn hier los?
Viele von uns müssen das verstehen gerade.
Ja. Sag mal, Malik, okay, bevor wir jetzt anfangen, sag doch, worum es in Sam ein Sachse geht. Führ uns doch mal ein.
Gut. Sam, der echte Sam, ist ein junger Mann gewesen, dessen Leben ja fast wie eine griechische Tragödie anfängt. Am Tag seiner Geburt stirbt sein Vater unter mysteriösen Umständen. Nein, das ist kein dramaturgischer Kniff, das ist leider biologische Realität. Und von da ab gerät seine hochintelligente Mutter unter massiven Druck, weil sie auf einmal 1970 mit einem afrikanischen Kind dasteht und isoliert ist. So, die Großeltern von Samuel stoßen sie ab für das Kind mit dem Afrikaner. Sie ist alleine mit diesem Kind überfordert und ja, leider geht es da über gewisse Gewaltexzesse in Sams Jugend, in eine Jugend in Ostdeutschland über, die auch nicht immer einfach war. Und Sam hat aber gleichzeitig ein großes Bekennen zu diesem Land, zu Deutschland. Ist utopischer Deutscher und weiß, okay, hier gibt es Probleme in dem Land, aber vielleicht kann ich sie von innen heraus ändern. Und er ist immer bereit, sich einzusetzen und zu riskieren. Ist er tatsächlich im heutigen Leben immer noch. Und ungefähr da beginnt die Serie, dass er für sich entscheidet, okay, ich muss was tun, hier läuft was schief und ich möchte dieses Land besser machen. Und er findet dann seinen Weg zur Polizei. Darüber hinaus geht das Leben des echten Sam weiter. Ich sage immer des echten Sam und dann könnt ihr die Serie gucken und dann wisst ihr, was bei uns in der Serie passiert. Wird dann ganz, ganz schnell irgendwie zu so einer Vorzeigepuppe, weil er über diese Werbekampagne für ein diverses Sachsen stehen soll. Wird dann vom Innenminister Eggert, das liebste Kind, wird in Talkshows geschleppt, macht großartige Polizeikarriere eigentlich. Aber irgendwann merkt er dann halt, als der Polizeiapparat zu langsam für sein eigenes inneres Tempo ist und für die Bedrohung, die er selber wahrnimmt, dass das noch anders, radikaler, vielleicht besser funktionieren könnte. Und von da ab passieren leider mannigfaltige Fehlentscheidungen.
Das klingt ja alles super interessant, liebe Tratis. Wenn ihr euch jetzt denkt, ich will diese Serie Sam ein Sachse unbedingt sehen, das könnt ihr tun und zwar ab dem 26.04. auf Disney+. Hm. Malik, jetzt bist du ja gerade promomäßig für die Serie unterwegs. Mhm. Wie fühlt sich das an, mit der Serie rauszugehen und wie ist bisher so die Resonanz von der Presse?
Also bis hierhin fühlt sich das wunderschön an, diesen Weg jetzt zu bestreiten. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass so eine High-End-Serie mit einem schwarzen Protagonisten stattfindet. Das ist eine große Ehre, eine große Verantwortung, aber die PartnerInnen von Disney, die machen da gerade wunderschöne Welle. Also ich weiß, ihr habt ihr schon den Snippet gesehen von Megalo, der Bruder Megalo, Shoutout an der Stelle, Routine, der Song. Musikvideo kommt noch, aber den Song kann man schon auf Spotify hören. Und da wird viel innovativ gemacht. So, und das fühlt sich gut an. Ich bekomme natürlich aus unserer Bubble, weißt du, ich weiß immer nicht, sind wir alle so andere Menschen oder leben wir in anderen Algorithmen, ne? Mhm. So, aber in meinem Algorithmus bekomme ich erstmal jetzt nur Liebe mit. So, eine ganz tolle Kritik habe ich gelesen, über die ich mich sehr gefreut habe, die unsere Arbeit sehr anerkannt hat. Und ja, sonst regnen die jetzt demnächst so rein, ne? Aber es fühlt sich super an. Ich habe das Gefühl, es gibt viel Hoffnung und Erwartung an diese Serie und ich wünsche mir auch, dass diese Serie für die EntscheiderInnen aus anderen Produktionshäusern, andere Auftraggeber, dass sie verstehen, dass gute menschliche Geschichten allgemeingültig sind. Egal wie die ProtagonistInnen dann gerade aussehen. Und es am Ende des Tages immer darum gehen muss, Menschen in ihrer Kernsubstanz zu bewegen, zum Denken zu nötigen. Und ich hoffe, das ist uns gelungen.
Hast du auch ein bisschen Angst vor den vielleicht auch sehr hohen Erwartungen an diese Serie?
Nein. Also, weil ich weiß, was wir gemacht haben und ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe keine Angst. Ich bin mir sicher, dass sich das durchsetzen wird. Weil ich spreche mal für die Kreativen, die wir das gemacht haben und auch für mich. Ich habe... Also, wie soll man so schön sagen? Man kann ja erhobenen Hauptes scheitern. Wenn, dann war es das. Ich habe keinen Stein unumgedreht gelassen. Das war drehen, trainieren, schlafen, repeat für 6,5 Monate. So. Und von daher ist so, mindestens sind wir dann eher voll gescheitert. Und ich glaube nicht, dass wir gescheitert sind.
Jetzt hast du ja vorhin schon mal so ganz kurz anklingen lassen, dass es natürlich so um Rollen für schwarze Schauspieler in Deutschland eher mau gesät ist. Ne? Dann bekommt man so ein Angebot. Du bekommst die Geschichte dieser Rolle erzählt.
Ja.
Das Projekt ist ja dann auch noch von Tyron Ricketts produziert. Bester Mensch einfach auch. Und dann frage ich mich als schwarzer Schauspieler, wie sehr wolltest du in dem Augenblick diese Rolle?
Ich glaube, ich versuche das mal so als Case Study einmal ranzuführen, weil das beschreibt eine Sache ganz gut. Und dann wird es gleich um Black Lives Matter ziemlich schnell gehen. Ich bin in Tyron gelaufen auf der Curl von Nana Edison, auch lieber an der Stelle, und bin nur zu ihm hingegangen als jüngerer schwarzer Schauspieler zu einem älteren OG auf der Respektebene von, ich weiß, was du schon lange tust für Repräsentation im Filmgeschäft und Salute. Ich stehe auch auf deinen Schultern hier. Ah ja, was machst du denn so? Ja, ich bin an der Volksbühne, mehr Theater. Ah, du hast keinen Showreel, ne? Weil ich hatte dich letztens offen, wir suchen gerade so jemanden und du siehst genau aus wie der Typ. Komm nochmal zum Casting. Mhm. Das war 2019 im Sommer, da habe ich das Casting gemacht, war irgendwie 2-3 Wochen später besetzt, weil das halt gut lief. Und er und Jörg Winge hatten aber schon mal einen Anlauf gemacht, diese Serie zu verkaufen, circa 2000, ich sag mal so 8 oder so. Und Jörg Winger ist der Mann dahinter auch, der die, sag ich jetzt mal, long established relationships hat, den Track Record of Excellence hat, einen Emmy hat für die Deutschlandreihe, der Tyron auch besetzt hat damals, was mindestens genauso mutig war wie diese Serie, wenn man Political Climate mitdenkt, als Hauptkommissar in Soko Leipzig. Und die beiden haben das schon mal versucht und es ging immer nicht und die haben tatsächlich 1:1 das Feedback bekommen, schwarzer Protagonisten sind wir noch nicht so für, sind wir noch nicht bereit für, geht noch nicht, schade. Und dann 2019 gab es einen Neuanlauf. Ich wurde gecastet, aber es war 2019, es war dann noch nicht sozusagen, alles rutscht durch wie Butter. Ja? Und dann haben sie mit Chris Silber zusammen die Drehbücher entwickelt und haben gepitcht und gepitcht und gepitcht und es ging nicht so richtig voran und dann kam Black Lives Matter. Also und mit Black Lives Matter werdet ihr auch gemerkt haben, so haben ist dann irgendwie die Rassismusdebatte in Deutschland auch endlich angekommen. Dann hat sich einfach viel verändert seitdem und das muss man natürlich irgendwie auch anerkennen. Und mit dem Momentum von Black Lives Matter und dieser fantastischen Geschichte, ne? Mhm. Also erster schwarzer ostdeutscher Polizist wird zum Medienstar, dann zum Staatsfeind. So. Wer das nicht kauft, ist dumm. Ging es dann auf einmal. Aber Black Lives Matter war notwendig als äußere politische Entwicklung und dann auf einmal ging das auf einmal relativ schnell, ehrlich gesagt. Also Black Lives Matter Sommer 20 und Winter 21 gab es dann auf einmal den Zuschlag von Disney, Gott sei Dank, die da auch einen anderen Konkurrenten wahnsinnig überholt haben und sich so schnell zu der Geschichte committed haben, dass das dann auf einmal eine ganz andere Geschwindigkeit bekam. Aber 2019 war das erstmal so ein Ding, ha, jetzt wurde ich für die Rolle meines Lebens besetzt, aber sie wird vielleicht nie gemacht.
Aber es war für dich schon klar, auch damals schon, das könnte die Rolle meines Lebens sein oder werden?
100%. Guck mal, ich bin Gott sei Dank damit gesegnet, lieber an Laura Dabelstein an der Stelle, meine kreative Partnerin. Wir gehen diesen Weg schon seit 12 Jahren, aber wir sind primär über den Theaterweg gegangen. Aber da wurde ich sehr verwöhnt bis hierhin, weil das Theater weiter war, lange als der deutsche Film. Auch wegen den Errungenschaften von bestimmt Shermin Langhoff und dem Gorki-Theater. Und da wurde ich verwöhnt. Also ich habe dann irgendwann 2015 studiert, obwohl ich das auch lange angezweifelt habe. Meine ersten Ideen mit Schauspiel gingen so 2011 los, da meinte ich, das passiert nicht. Menschen, die aussehen wie wir, representation-wise, meine Vorbilder, Denzel, Forrest Whitaker und so weiter, die waren alle nicht hier. So. Und dann meinte ich, ich muss das woanders probieren. Dann habe ich es doch in Deutschland probiert und dann wurde ich seitdem eigentlich im Theaterkontext sehr gesegnet. Habe an den größten Häusern gespielt, vorgesprochen, aber leider hatte ich meistens immer nur einen Körper und konnte dann nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Aber ich war echt sehr verwöhnt. Aber der Kamerakontext war mau. Das war immer so GI, weil schwarz sein und deutsch sein immer so getrennt war in der Wahrnehmung. Und zum Teil natürlich immer noch ist so. Und darf jetzt nicht so tun, als ob alles von heute auf morgen besser geworden ist, aber wir sind in einer guten Entwicklung. Und ja, dementsprechend habe ich dann immer gesagt, nee, scheiß mal drauf. Ich habe keinen Bock, diese Stereotype weiter festzuklopfen. Ich habe mich meistens von der Kamera ferngehalten, weil da gab es nicht viel zu holen. Da habe ich lieber am Theater sowas wie Jason gespielt aus Medea mit Pinar Karabulut oder bei Claudia Bauer, eine große Fördererin, auch die beiden Frauen von mir, Stalin in Germania, also erste Rolle nach der Schauspielschule, so irgendwelche 15 Minuten Wutmonologe auf der Volksbühne halten. Und dementsprechend war ich kreativ immer sehr viel mehr vom Theater stimuliert Aber die Rolle war natürlich so eine Traumrolle, weil es gefühlt eine moderne griechische Tragödie ist. So, und das hat mich als Künstler einfach wahnsinnig inspiriert, das zu machen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch, guck mal, ich habe ungefähr 20 Monate darauf gewartet, bis ich das angefangen habe zu drehen. Und zwischenzeitlich sah das überhaupt nicht so aus, als ob das passiert unbedingt. So, ne?
Lass uns gerne über die Rolle Sam auch ein bisschen sprechen und was Sam auch mit dir macht. Ich habe gar keine Ahnung von Schauspielerei. Frag mich aber immer, hilft es, wenn man so einen Charakter, den man spielen muss, wenn man da irgendwie eine Verbindung herstellt? Ich meine, du bist selber nicht bei der Polizei gewesen, bist aber ein schwarzer Mann, der Rassismuserfahrungen natürlich auch hier in Deutschland erlebt hat. Hilft es einem, sich in die Rolle hineinzuversetzen, oder ist es manchmal sogar leichter als Schauspielerin, wenn die Person, die man spielt, vielleicht nichts mit einem zu tun hat?
Ich glaube, das ist ein totaler, also wenn heute sitze ich hier, der gibt jetzt gleich eine Antwort, und wenn morgen hier jemand anders sitzt, der sagt was komplett anderes. Also
was sagst du?
Für mich ist es als Schauspieler so, dass ich sagen kann, die Rolle war als Aufgabe schon etwas, dass ich mich da sofort extrem reingekämpft habe. So, gleichzeitig muss man eine kritische Distanz behalten, weil du irgendwie entscheiden musst, wie macht man es interessant. So. Und das Geile bei Sam ist, finde ich, aber dem echten sowie dem fiktiven.
Habt ihr euch eigentlich getroffen auch?
Ja,
mal?
Ja, auf jeden Fall. Oh, wow. Lieber an der Stelle an Samuel Mephire, ganz großartiger Mann. Der hat mir sein Leben in einer Intimität geöffnet. Das hat meine Performance überhaupt erst ermöglicht, über die fantastischen Drehbücher von Jörg Winger und Chris Silber hinaus. Wir haben eine Tour gemacht. Der hat mir wirklich so das Fenster gezeigt in der Platte damals in Dresden, wo er überlegt hat, als kleiner Junge rauszuspringen.
Ach, krass.
Weil das mit Mama zu Hause zu krass war irgendwann zwischendurch. So, ne? Ich habe das Fenster gesehen, das sieht man auch in der Serie. Diese Szenerie, sag ich jetzt mal. Und ich stand auch vor diesem echten Fenster. Und diese Form von Intimität und Einblick hat er mir gegeben. Da hat er auch gerade sein Buch rausgebracht, Ich, ein Sachse. Und das hat er mir in seiner Rohfassung gegeben, während des Drehs. Das heißt, ich habe das Buch schon seit einem Jahr plus und konnte dann immer die Sachen dann noch weiter anreichern. Und das ist, glaube ich, sozusagen, um jetzt mal zu deiner Auseinandersetzung mit der Rolle zurückzukommen, das, wie ich das gemacht habe. Also ich habe mich wirklich da sehr, sehr reinbegeben in seine Welt. Und gleichzeitig hatte ich aber das große Glück, dass er ein Mensch war, dem vollkommen egal war, was ich mache. Weil er selber auch Autor und Geschichtenerzähler ist, hat er mir auch immer den Raum gegeben und uns als dem Filmemacher-Team seine Geschichte als eine Version seiner Geschichte zu erzählen. Und ich hatte jetzt nicht von ihm irgendwelchen Druck oder so. Von, du musst das so, du musst hier, du musst da. Nein, er hat alles gegeben und ich habe alles genommen und dann das durch meine eigenen Filter laufen lassen und halt für die, ich sag mal, verschiedenen Momente dann die und oder jene Entscheidung getroffen. Aber das ist am Ende des Tages ein utopischer Deutscher und Heimatschützer, bei dem halt irgendwann so ein bisschen die Sicherungen durchknallen, weil er in so einem Systemdeckel dann auf einmal stößt. Ne? Also stell dir mal vor, du bist groß, hungrig und erfolgreich und dann auf einmal macht jemand Stopp. Aber du bist eine andere Geschwindigkeit gewöhnt, wirst dann zusätzlich dazu noch immer bestätigt, wirst Werbestar, wirst des Innenministers liebstes Kind. Und dann, wenn dann auf einmal Stopp kommt, dann wird es halt schwierig.
Es ist interessant, dass du das sagst. Er ist, wie hast du gerade gesagt, er ist utopischer Deutscher und Heimatschützer.
Ja.
Also ist ja auch so ein Konzept, wo, glaube ich, vielen schwarzen Menschen in Deutschland so ein bisschen eiskalt den Rücken runterläuft. Mhm. Also, weißt du, könnte man diskutieren. Wie ist denn dein Verhältnis zu ihm? Ich meine, du sprichst jetzt über ihn mit sehr viel Bewunderung und sehr viel Zuneigung auch.
Ja.
Wie ist euer Verhältnis?
Ja, das ist einfach ein sehr gutes Verhältnis. Also ich sag's mal ganz direkt, das ist über das Subjekt, was ich oder das Objekt, was ich spielen sollte, zu einer menschlichen Beziehung geworden, die eine Freundschaft ist. Wir kennen uns, unsere Familien kennen sich und ja, das ist ein guter Freund geworden. Also so wie der das gemacht hat, eben in der Idealvorstellung von ich teile dir ganz viel, aber ich erwarte ganz wenig. So mehr kannst du als Schauspieler nicht wollen, so research-wise für deine Rolle. Und ja, der gibt. Und dementsprechend große Anerkennung, große Bewunderung. Und natürlich muss man trotzdem in gewissen Momente kritisch sehen. Aber wenn man jetzt an das Justizsystem Deutschland glauben will, dann hat er seine Strafe ja abgesessen, dann muss man das auch irgendwann mal jetzt gut sein lassen.
Mhm.
So, ne? Und das ist so meine Perspektive darauf.
Jetzt ist es ja so, dass nicht weiße Menschen nicht unbedingt immer das beste Verhältnis zur Polizei haben, auch hier in Deutschland. Was glaubst du denn jetzt auch so ein bisschen als Privatperson einfach? Was braucht es denn für Veränderungen innerhalb der Polizei? Weil ich mich immer frage, auf der einen Seite denke ich mir, reißt das scheiß System ab, das kann es aber auch nicht sein, müssen mehr nicht weiße Menschen rein, dann denke ich mir auch wieder, ja krass, da müssen die da die Rassismus-Scheiße weiter ausbauen. Also ich bin so ein bisschen, ich frage mich immer, was ist der richtige Weg?
Also ich glaube, eine Sache, die man ganz klar sagen kann, ist, ich komme aus Bremen. Ich komme aus dem Steintor aus Bremen. Jeder, der ungefähr weiß, was das für eine Ecke ist, weiß, was das bedeutet, wenn du da als Schwarzer rumläufst. Junkies so wie verdeckte Ermittler fragen dich die ganze Zeit, ob du irgendwas hast, was du verkaufen willst. Das musst du dir ungefähr so grob vorstellen wie der Girlie, da wo ich herkomme, in noch kontroverser, weil daneben steht das Theater. Zum Polizeiapparat kann ich sagen, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir alle Systeme unterwandern. Und natürlich geht das meistens nicht, ohne dass man diversen Mikro- bis Makroaggressionen ausgesetzt ist, ne? Aber ich bin auch fest der Überzeugung, dass unsere Generation jetzt gerade zum besten Zeitpunkt am mehr oder weniger besten Ort ist, an dem du sein kannst in den letzten 500 Jahren realistische Geschichte. Was ich damit meine ist, realistische Geschichte. Natürlich, Afrika hätte was ganz anderes werden können, wenn wir nicht Kolonialzeit und so da drüben gehabt hätten, aber es ist eben passiert. Und jetzt gerade fällt mir nicht viel besseres Land an, wo man sein könnte, als in Deutschland. Und im Bewusstsein von diesem Glück der späten Geburt und dem Leid und den Nichtchancen, die die Generationen vor uns hatten. Ja? Also ihr sitzt jetzt hier gerade mit so einem Typen, der diese Serie spielen durfte. Die Menschen, die vor mir da waren, die ich vorhin benannt habe, die haben die Chance nicht bekommen. Ich habe auch auf dem Weg lustige Sachen erlebt. Aber der Weg endet damit, dass ich es machen konnte. Für andere endet der Weg mit, nö, du kommst hier nicht rein. Das Gleiche kann ich nur sagen für die Geschwister, die überlegen, eine Polizeikarriere anzustreben. Geht da rein und ich salutiere euch und ich danke euch für die Messer, die ihr auf dem Weg da durch diese Karrierelaufbahn bestimmt irgendwie abkriegen werdet hier und da. Aber das ist so ein bisschen die Verantwortung unserer Generation. Ich sag's immer so, harte Zeiten machen harte Menschen. Das ist auch kein Zitat von mir. Harte Zeiten machen harte Menschen. Harte Menschen machen einfache Zeiten. Einfache Zeiten machen schwache Menschen.
Ach, manchmal wünsche ich mir.
Komplex,
das ist sehr komplex.
Ja,
ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir nicht einfach auch manchmal einfache Zeiten wünsche, um einfach so soft sein zu können, wie ich es will und sein kann.
Man will und man kann, aber ich glaube sozusagen, man muss dann immer aufpassen, was mit dem Staffelstab passiert. Also, wenn wir das jetzt schaffen als diese Generation, guck mal, wie wir hier sitzen. Du bist Tarek Teshu, du bist Hartnett Tesfai, Media Giants. Also, Giants on the Rise. Mehr Opportunities sind eurem Talent noch geschuldet, aber sie kommen. Die Hartnetz und Tareks von vor 20, 30 Jahren, they didn't get to the dance.
Ich weiß, was du meinst.
Und jetzt sitzen wir hier und wenn wir mit der gleichen, sag ich mal, Resilienz weiter vorfahren, wie unsere Vorfahren, was können wir weiter noch, in welcher Geschwindigkeit weiter erreichen? So, und natürlich ist das unfair manchmal, ne, dass man so eine alte Militanz sozusagen lebendig halten muss. Aber ich glaube trotzdem, dass das notwendig ist. So, weil so the marathon continues, wir sind noch nicht da, wo wir sein können. Ich glaube, es geht immer nur von innen heraus.
Jemand, der so früh am Morgen, und wir zeichnen früh am Morgen auf, liebe Leute, einfach so nonchalant Nipsey Hussle droppen kann, hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Aber wenn wir jetzt mal so dann auf die Zukunft gucken auch, ne? Und uns mal so überlegen, was passiert denn jetzt für Malik Bauer? Mit welcher militanten Resilienz wirst du weitergehen und was passiert jetzt weiter für dich? Du hast diese Rolle gespielt, die dir eine unglaubliche Sichtbarkeit geben wird. Ich finde, du trägst das auch mit so einem bewundernswerten Optimismus im besten Sinne einfach so, weil es natürlich auch gar keine andere Variante gibt, wirklich. Sonst müssten wir alle den Sand in den Kopf stecken.
Sonst wird man zynisch, wie du mal so schön sagst.
Zynisch.
Oh, ich habe auch viel Zynismus in mir, glaub mir.
Keeping
us alive and shit.
Das sind auch immer so die zynischen Momente, die wir dann so haben, wenn die Mikrofone aus sind.
Du moderierst das jetzt. Must be nice, Sabine.
Sabine auch.
Ich weiß nicht, ob es irgendeine Sabine gibt, die Moderatorin ist, aber ihr wisst genau, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst. Genauso wie, ach, du spielst das.
Must be nice. Ah, der schon wieder? Ah, krass, habt ihr noch nicht satt gesehen? Ach, das ist euer großer Held. Because I'm a knockabout with two.
Aber was hast du dir denn jetzt vorgenommen? Also so, weißt du,
was kommt da noch?
Kann man sich denn überhaupt irgendwas vornehmen? Ne? Aber kann man sich denn was vornehmen in so einem volatilen Geschäft auch wie dem Schauspielbusiness. Geht das überhaupt?
Ich sag dir, wie es ist. Also ich warte jetzt mal ab, was wir da gemacht haben. Aber unter der Liedregie von der fantastischen Soline Youssef mit Stefan Burchert im kongenialen Duo zusammen.
Das dann wie er auch immer die Namen
gibt. Man hat das nicht alleine gemacht. Man hat das nicht alleine gemacht.
So. Gar keine Brain Capacity mehr dafür mit diesen ganzen Namen.
Ich würde einfach sagen, das ist mein Film, fertig. Das ist mein Film, habe ich gemacht. Ich war vorne und hinten, ganz vorne mit dabei.
Look, hast du Plakat gesehen? Das ist me, I did this.
Ich gucke das mein Gesicht an.
Nein, aber was ich da machen durfte mit diesen Generationskünstlern wie Soline, Stefan und der fantastischen Sarah, die da sozusagen dann weitergemacht hat. Da kann ich nur sagen, ich kann jetzt in Deutschland gar nicht mehr so viel machen.
Ist so, ne?
Jetzt haben so Kolleginnen auch vom Set gesagt, so Svenja Jung lieber an der Stelle, die sagt so, ja, was willst du jetzt eigentlich noch drehen? Ich sage, ja, keine Ahnung. Was ich aber sagen kann, ist so mein Urgedanke, ich bin trilingual. Mhm. So if there are any chances out there, you make sure you holler at your boy.
Deutsch, Französisch, Englisch.
Und das ist sozusagen der Urgedanke gewesen, aber das war damals aus einem Defizit geboren. Ich dachte, das geht hier nicht. Ah. Jetzt bin ich mein eigener Gegenbeweis aufgrund von politischen Bewegungen und
gesellschaftlicher Veränderung.
Genau das, VorkämpferInnen. Aber trotzdem ist der Urgedanke immer noch, international zu arbeiten. Aber gleichzeitig bin ich auch gesegnet mit einem Menschen wie Laura Dabelstein, die eine fantastische Autorin ist, zusammenzuarbeiten. Und wir köcheln da gerade auch schon an den nächsten Sachen, die man, sage ich mal, jetzt macht, wo man nicht erst als Schauspieler in der Produktionskette am Schluss dazukommt, sondern wo man von Anfang an ideengebend dabei ist. Wir setzen gerade auch schon was um, auch wenn das nicht immer einfach ist, aber wir werden mal gucken, wie die Sache endet. Aber so, we making sure, so we are here. So, ne? Und wir drehen da auch gerade schon was Schönes, wo ich aber jetzt gerade noch nicht weiß, wie ich darüber sprechen kann oder will. Aber ja, da lieber auch an der Stelle an die Partner von da.
Wer auch immer sie sind.
Ja, da müssen so ein paar Sachen gerade geregelt werden. Aber wir werden sehen.
Ich meine, das erzählst du uns dann natürlich vielleicht, wenn gleich hier die Mikros aus sind.
Absolut.
Ihr lieben Tratschis, am 26.04. Sam, ein Sachse auf Disney+. Lieber Malik Bauer, schön, dass du heute hier warst. Das war mehr als empowern.
Ich möchte, dass jeder Tag so beginnt mit einem Word, a Word bei Malik Bauer.
Ja.
Viel Erfolg für die Premiere.
Das wird toll.
Dankeschön.
Das wird super.
Dankeschön.
Ich hoffe, du genießt den Moment, weil das ist halt auch so einer, der nicht nochmal wiederkommt.
Das stimmt.
Lass alles auf dich wirken. Nimm alles mit, jede Party, jedes Gespräch, jede Umarmung. Erfreu dich daran. Wir sind ein bisschen traurig, dass wir nicht da sein können, weil wir beide nicht in der Stadt sind. Ja. Aber wir wünschen dir ganz viel Spaß.
Ja, danke, dass ihr, egal wo ihr seid, auch weiter die gute Arbeit tätigt. Ja? Deswegen, ihr seid da in Spirit, ihr seid da in Spirit.
Vielen Dank, Malik, und bis bald.
Danke euch.
So, und ihr schaut auf Disney+, Sam, ein Sachse. Und ich habe ja schon mein Disney+-Abo und das hat einen Grund und der fängt mit K an. 6 Engel für Tarek. Keine Überraschung, liebe Leute, das K steht natürlich für die
Kim Kardashian.
Nein, für die Kardashians, Tessa.
Ach so, für die Kardashians.
Für alle natürlich. Ja,
pass auf. Ich weiß, worüber du sprechen wirst.
Was
ich habe eine Idee. Mhm. Es geht darum, dass Kim Kardashian eine Rolle in American Horror Story übernehmen wird.
Nein.
Nicht?
Nein. Nein, es geht auch nicht darum, dass Kim Kardashian angeblich ihren Finger wegretuschiert hat auf einem Bild, was sie jetzt letzte Tage gepostet hat. Nein, liebe Leute, sie hatte einfach nur eine Handyhülle drum und der fünfte Finger ist da. Beruhigt euch. Darum geht es nicht.
Okay.
Es geht endlich mal. Und jetzt, liebe Kim Kardashian, ich liebe dich, aber jetzt hast du Sendepause.
Mhm.
Jetzt ist auch mal gut. Die hat genug Bühne.
Mhm.
Ich liebe dich, aber es reicht jetzt. Mhm. Es geht jetzt um Kourtney Kardashian.
Oh,
endlich ist Kourtneys großer Moment.
Das
ganz
ist die
genau,
älteste.
Liebe Tess.
Okay, gut. Kourtney, ich mir das immer noch dazu sagen.
Ja, genau.
Muss.
Du tust aber auch ein bisschen so. Ne?
Ja,
du tust
ein bisschen. Manchmal schon.
Also, jetzt reiß dich zusammen. Ich liebe dich. Also, es geht um Kourtney und Travis. Denn es gibt ein kleines Special gerade. Und zwar auf Disney Plus auch. Und da geht es darum, dass ja die beiden dreimal geheiratet haben. Und wie diese beiden dreimal geheiratet haben, liebe Tesfaye, darum geht es in diesem Special. Ist ein bisschen länger als die normalen Folgen. Es ist quasi ein Add-on zur zweiten Staffel, weil wir warten ja alle auf die dritte. Und damit uns nicht so langweilig ist und damit die liebe Courtney endlich auch mal ihren Moment hat, können wir uns jetzt anschauen, wie diese beiden süßen Puppen zusammen geheiratet
und
haben.
Und es ist schön, also ich werde es mir ja nicht angucken, deshalb kannst
du. Guckst du es dir nicht an?
Nee, Schatz.
Tesfaye, du musst doch mit gutem Beispiel voraus. Wenn jetzt die Tratschis das gucken und sich denken, naja, wenn es die Tesfaye nicht guckt, dann muss ich's
auch
nicht gucken.
Ich gucke die Spice Girls-Doku.
Das verletzt mich jetzt ein bisschen.
Ach, schön,
wenn ich Gefühle hätte. Habe ich aber leider nicht. Oder zum Glück nicht. Nee, Tesfaye, pass auf. Liebe Tratschis, schaut euch das an. Ich weiß ja auch unter euch. Ich weiß es. Ich weiß, dass unter euch auch große Kardashians-Fans sind. Die sind da, Tesfaye, die sind da. Und es ist toll. Ich sag's einfach, wie es ist. Es ist einfach toll. Ich habe natürlich geweint. Und ich spoiler jetzt ein bisschen. Ich habe es auch schon in meiner Story gepostet. Ich habe halt geweint, als tatsächlich die beiden vorm Altar stehen. In der Villa von Dolce & Gabbana. In komplett Dolce & Gabbana gekleidet. Tolles Outfit von einer Courtney. Auch wildes Outfit vor allem auch. Also einfach nur eine Corsage mit... Hat die überhaupt eine Buchse an? Es ist auch scheißegal, es sieht einfach toll aus. Und dann spricht Travis das Gelübde nach und ist wirklich, der kann nicht sprechen, weil er so gerührt ist.
Aww.
Und so mit den Tränen ringt und die Tränen auch rauskommen. Tesfaye, ich saß da mal wieder, ich habe natürlich geweint wie ein Baby. Das war wirklich ganz, 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 ganz toller Moment. Vor allen Dingen nach der ganzen Scott-Misere, der leider auch drogen- und alkoholsüchtig ist. Das heißt, man kann nicht alles verzeihen, man kann aber vieles in einen Kontext stellen, was Scott gemacht hat. Nichtsdestotrotz bin ich einfach sehr, sehr froh drum, dass jetzt Courtney Travis hat und die beiden einfach ihre Liebe in diesem Special feiern. Und weißt du was, liebe Tesfaye?
Mhm.
Sag was.
Was? Was? Was?
Komm zurück.
Ja.
Und zwar... ich war ja am Anfang ein bisschen genervt von Travis und Courtney, weil die ja nur aufeinander rumgehangen haben oder immer noch aufeinander rumhängen. Und du die ganze Zeit denkst, nehmt euch doch einfach ein Zimmer.
Ja.
Aber dann relativ schnell habe ich mir gedacht, wenn dich jemand so anschaut wie Travis Scott,
Travis Barker.
Ja, das war der andere Travis Scott.
Ja.
Ich war ja erst ein bisschen genervt, weil die ja wirklich nur am Fummeln waren. Und ich mir wirklich dachte, sucht euch doch einfach ein Zimmerchen. So, jetzt ist es so, da relativ schnell ist es dann bei der zweiten Staffel, wo ja Travis auch groß mit dabei ist, habe ich mir dann gedacht, nee, Tarek, reiß dich zusammen. Denn wenn du eine Person, irgendjemand findest, der dich so anschaut wie Travis, dann hast du einfach gewonnen. Der will die einfach auffressen.
Oh.
Der will die einfach, und ich meine, der ist ja auch rattenscharf, Tesfaye, ne? Wie findest du überhaupt Travis?
Ach, ich mag den aber auch als Drummer schon gerne. Also ich mag den auch als Musiker gerne. Weil der
Findest du den heiß, habe ich dich gefragt.
Nee, jetzt heiß finde ich den nicht, aber ich finde den schon super cool. Nee, der
Rattenschlaf.
Rattenschlaf vor allem. Der hat mal so auf YouTube eine Serie veröffentlicht, wo er als Drummer so auf Rap-Songs gedrummt hat, aber halt so auf Rock, ne?
Mhm.
Und das ist schon, der ist einfach ein richtig guter Musiker. Das ist halt das, was ich an dem so mag. Richtig guter Musiker ist.
Mhm. Sag mal, Hartnett, ich habe mich auch gefragt, als ich mir die Special angeschaut habe, da du ja auch schon verheiratet bist und es ja auch ein großes Ding um das Outfit von Courtney ging, weil es ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist, so ein Outfit zu tragen, was ungewöhnlich heißt nicht gleich automatisch auch geil, aber es ist schon neu, dass sie das so macht, wie sie es macht. Und dann dachte ich mir so, wenn du nochmal die Chance hättest, dein Hochzeitsoutfit zu wechseln, was würdest du heute tragen? Würde ich dich auch in so einer Dolce & Gabbana Corsage Dress
Negligé sehen? Ich würde auf jeden Fall was anderes tragen, als ich bei meiner Hochzeit getragen habe. Nicht, weil ich das nicht schön fand, aber weil das ein Kompromiss war. Weil
warum?
Als ich geheiratet habe, habe ich noch voll gestillt. Da war Kind Nummer 1 noch ganz klein. Und da habe ich noch voll gestillt und wir haben im Sommer geheiratet. Das heißt, es war heiß. Ich musste dieses Kind irgendwie gefühlt dauern. Hungern stillen. Und deswegen hatte ich auch kein Kleid an, sondern einen Zweiteiler. Ich hatte einen Rock und ein Oberteil an. Das aber sehr schön war, weil es mein unser Freund hier in Lehe für mich geschneidert hat.
Oh, wow.
Der hat es für mich gemacht. Und so einen Rock. Ja, richtig schön. Und aber ich würd trotzdem was anderes tragen, weil ich glaube, ein Kleid tragen würde.
Ich sehe dich ja in einem fitten Flair.
Ja?
Ja.
Weiß
Fit
ich nicht.
Fit and Flair wäre toll für dich.
Ja.
So ein Fit and Flair mit langen Armen, auch relativ schlicht, hinten komplett offen.
Rückenfrei.
Komplett offen. Mhm. Vorne so ein bisschen und hinten wow und so eine Minischleppe. Ich sehe dich auch eher in so einem Seidenmoment.
Na
also
klar.
Was so, oh, was dich einfach nur so nimmt, so einen kleinen 50er, 60er Moment hat. Leicht, aber nicht zu viel.
Ja. Yeah.
Vintage, aber trotzdem Glam Hollywood. Oh, Testfall, darf ich dich nochmal heiraten?
Ja, dann lass uns
doch nochmal. Aber um dich anzuziehen.
Aber nee, das Ding ist, du würdest ja das Kleid selber tragen wollen, seien wir ehrlich.
Deins nicht.
Nee, meins? Oh, wow. Kannst du es weniger abfällig sagen?
Nein, lass mal. Also erstens mal, warum soll ich dein Kleid tragen? Weil das habe ich ja gerade für dich kreiert.
Hast du.
Das war ja gerade mein Geschenk an dich.
Das stimmt.
Und Nummer eins, ich habe 3 Outfits.
Warum soll ich dein eines wollen?
Nein. Ja, und also dir gönne ich deinen Moment, aber
danke,
ich gönne mir 3.
Danke. Ich gucke hier gerade Love is Blind und die nerven mich alle.
Ich
in
weiß
Love
auch,
is
dass
Blind.
Du, und das müssen wir mal sagen, liebe Leute, die Testfall hat statt Recherche zu machen, hat die Testfall einfach Love is Blind gestern geguckt.
Ja. Ich
kann nicht mehr Testfall.
Ich habe Love is Blind geguckt, das hat mich so genervt. Lass mich sagen, es ist mich so genervt, weil die gerade in der Folge sind, wo sie alle ihre Hochzeitskleider anprobieren. Und die nerven mich alle in der Staffel,
ist das
aber
so?
Ist egal. Ja, ich möchte auch nicht mit dem Gefühl aus dieser Sendung rausgehen. Ich möchte über
was wolltest du denn sagen mit Love is Blind?
Gar nicht,
ach,
gar
das
nicht,
war's.
Dass die gerade die Hochzeitskleider anprobieren und ich natürlich deswegen mir gestern erst überlegt habe,
ach,
was
witzig.
Ich denn nochmal tragen würde, wenn
guck
ich nochmal heiraten
wie wir
würde.
Wir schon wieder connected sind.
In Sync würde ich fast sagen, siehst du mal. Ach Leute, das war die heutige
eine
Ausgabe.
Eine besondere. Eine ganz besondere. Und das war toll.
Das war eine schöne Folge.
Das war toll
also,
mit Malik
ich schwebe
Bauer.
Immer noch
ja,
also, wegen
toll.
Malik. Das war toll. Danke, dass ihr dabei wart. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback. Wir freuen uns mindestens genauso über euer Abo und die Tatsache, dass ihr allen, die ihr kennt und mögt, von Tratsch und Tachlis erzählen werdet.
Das war eine Sache noch.
Mhm.
Bist du bei Apple Music angemeldet?
Ja, klar.
So, es gibt da einen Kommentar.
Mhm.
Den müssen wir uns gleich mal anschauen. Da steht drin sowas wie, ich fand euch immer toll, aber zu einer Folge, die, und ich glaube, es war die Folge zum Thema Leihmutterschaft. Ich habe aber keinen Zugang, deswegen kann ich das nicht sehen. Testfall, da müssen wir noch mal ran.
Oh, okay. Also, ihr könnt ja auch mal gucken. Lasst uns auch einen feinen Kommentar da, wenn ihr über die Apple Podcast App hört. Ansonsten natürlich auch gerne eine tolle Bewertung bei Spotify oder wo auch immer ihr euren Podcast hört. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Ciao, Kakao.